Aktiv, ein Streifzug. Technologien der Zukunft, der All-Electric Society Park in Blomberg. Eine Hörfunkreportage über ein Projekt des Unternehmens Phoenix Contact an seinem Firmensitz im lippischen Blomberg. Erstellt wurde die Sendung von Maximilian Wilsmann.
Blomberg. Nicht oft bin ich dort gewesen, seitdem ich 2019 am Blomberger Gymnasium mein Abitur absolviert habe. Nach der Schule ging es 8 Jahre lang jeden Tag mit dem Bus über den Schmuckenberger Weg. Die Straße, die von Blomberg in Richtung Schieder führt und die Straße, an der das Firmengelände von Phoenix Contact beginnt. Damals ging es den Berg in Richtung Schieder ganz normal hoch. Nur eine Ampel stand dort, um den Verkehr etwas geregelter ablaufen zu lassen, wenn gerade die Frühschicht geht oder die Spätschicht kommt. Für diese Reportage fahre ich jetzt wieder nach Blomberg. Ich weiß zwar schon, was mich erwartet von Bildern, aber als ich es dann live sehe, bin ich doch erstmal beeindruckt. Dort, wo früher eine ganz normale Straße war, ist jetzt ein riesiger Kreisel zu finden. Und auf diesem Kreisel steht ein Solartracker, der an ein, ja, Weltraumteleskop erinnert, kann man schon so sagen. 12 Meter beträgt der Durchmesser dieser riesigen Scheibe, die sich tagsüber immer genau so dreht, dass dort möglichst viel Energie durch die Sonne gewonnen werden kann. Dieser Solartracker markiert so etwas wie den Eingang des All-Electric Society Parks.
Wir starten so ein bisschen mit dem Thema Energieerzeugung und wenn wir hier in die Mitte gucken, den Kreisel, sieht man, glaube ich, ein riesen Solarpanel. Schon direkt in der Mitte des Kreisels hier links haben wir auch nochmal so einen Solartracker. Der Solartracker orientiert sich auch immer der Sonne nach, ne? Schade, dass jetzt gerade keine da ist.
Das heißt, er dreht sich dann am
Tag. Es dreht sich immer entsprechend der Sonne weiter, dass wir möglichst effizient natürlich mit der Neigung auch den besten Winkel haben, um die größtmögliche Fläche dort zu bekommen, auf der Sonne draufkommt.
Das ist Senta Pietschmann aus dem Presseteam von Phoenix Contact. Senta Pietschmann hat mich gemeinsam mit ihrem Kollegen Bernd Hempe, der an der Planung des All-Electric Society Parks maßgeblich beteiligt war, durch den Park begleitet und mir gezeigt, was dort alles präsentiert wird. Für diese Reportage bin ich mit den beiden 2 Stunden durch den Park gelaufen, um mir alle Stationen auf dem Gelände zeigen zu lassen. Was es dort zu erleben gibt und was dieser Park mit den Technologien der Zukunft zu tun hat, das hören Sie in der kommenden Stunde. Mein Name ist Maximilian Wilsmann und das hier ist der Radioaktiv Streifzug Technologien der Zukunft, der All Electric Society Park in Blomberg. Senta Pietschmann und Bernd Hempe empfangen mich im größten Gebäude des Parks. Ein quadratischer Glaskasten mit Dachterrasse, in dem Meetings stattfinden, in dem Kundentermine beginnen und in dem auch meine Reise heute beginnt. Nachdem die beiden mir auf einem Fernseher in der Eingangshalle das Begrüßungsvideo gezeigt haben, mit dem sonst beispielsweise Schulklassen oder Kunden im Park begrüßt werden, geht es für uns direkt mal nach draußen. Vor dem Glaskasten fallen mir auch direkt die ersten Besonderheiten auf.
Wenn wir uns nochmal umdrehen, gerade haben wir noch drin gestanden, auch in der Fassade dieses Pavillons haben wir all diese Solarpanels verbaut. Oben auf dem Dach, auf dem Dach da drüben überall haben wir Solarfelder aufgebaut. Und, auch interessant, kennt man vielleicht nicht so, im Boden haben wir hier einfach mal anstatt dem Pflaster, auf dem wir gerade auf Stein stehen. Es gibt auch Solarpflaster, die man zu Hause nutzen kann, wenn man vielleicht sagt, ich kann es nicht auf dem Dach gerade nutzen. Auch eine ganz interessante, ich will nicht sagen neue Möglichkeit, aber eine andere Möglichkeit, wo man das vielleicht nicht herkennt.
Im Wesentlichen geht es im All Electric Society Park um Energie. Aber es geht auch darum, Wege aufzuzeigen, mit denen Wind- oder Sonnenenergie kreativ genutzt werden kann. Ein zum Beispiel begegnet mir gleich am Eingang des Parks, Solarpflaster.
Also es ist wie ein normales Pflaster, kann man theoretisch rübergehen, ist kein, nicht wie ein Beet oder so,
machen.
Dass man nicht...
Das weiß Bernd jetzt wahrscheinlich besser, also, aber also, man kann...
Genau, also hier könnt ihr drüber gehen, das sind, 200 einzelne Solarmodule, dafür ausgelegt, begehbar zum Beispiel in Fußgängerzonen zu verlegen. Und wir haben hier eine Leistung von diesen einzelnen Solarmodulen von ungefähr 4 kW Peak.
Okay, das heißt im Vergleich zu einer Dachfläche, wie viel?
Also man kann es vergleichen, es ist ungefähr genauso effizient wie eine Dachfläche, nur was man hier hat bei der Verlegung, ich habe nicht die Neigung direkt zur Sonne, sondern ich bin praktisch auf der Ebene und die Dachfläche ist ja dann entsprechend im Winkel zur Sonne ausgerichtet. Ja. Das habe ich hier natürlich nicht.
Und das ist Bernd Hempe. Er arbeitet im Facility Management von Phoenix Contact am Blomberger Standort und er hat den Park mit seinen Kollegen geplant, gestaltet und umgesetzt. Im Park, der etwa so groß wie ein Fußballfeld ist, findet man einige Gebäude, die sogenannten Cubes. Diese Cubes beschäftigen sich jeweils mit einem Thema der erneuerbaren Energien. Es gibt einen Cube zur Solarenergie, einen zur Windenergie, einen zur Wärmeenergie und so weiter. Daneben stehen in dem Park noch weitere Gebäude. Eine Trafostation, zwei Container, in denen Energiespeicher untergebracht sind bzw. untergebracht werden und beispielsweise auch die Gondel eines Windrades, also das eiförmige Ding, das eigentlich oben in der Luft wie der Kopf eines Windrads aussieht. Unsere Reise beim Gang durch den All Electric Society Park beginnt aber im Cube für Solarenergie.
Genau, die Energie wird erstmal aufgenommen von den Solarmodulen, wird dann Richtung unserer Trafostation hingeleitet, aber dazu muss sie ins Netz eingespeist werden und das nämlich netzkonform. Und da haben wir hier mal eine kleine Interaktion vorbereitet. Warum so, weshalb Einspeiseregler? Weil, man sieht das hier vielleicht so ein bisschen an der Wand, wir haben hier mal exemplarisch den Solarstrecker, der jetzt erstmal die ganze Energie aufnimmt durch das Sonnenlicht. Ja? Und generell kommt ja erstmal hinterher der Strom, der da aufgenommen wird, das ist Gleichstrom. Wir zu Hause in jeder Steckdose, die wir nutzen, da kommt Wechselstrom raus. Also sprich, auch wenn wir die Energie jetzt zu der Ortsnetzstation oder Trafostation, wenn wir das da hinschicken, dann muss irgendwie aus Gleichstrom Wechselstrom gemacht werden. Und Wechselstrom ist immer so eine Frequenz, die wir haben. Gleichstrom ist immer etwas stetig Gleichbleibendes. Das müssen wir also erstmal hinbekommen. Und dann ist es auch noch so, wir haben natürlich Schwankungen. Mal scheint die Sonne jetzt, sage ich mal, sehr, sehr viel. Mal scheint sie weniger. Das heißt, es muss halt auch wirklich dann in einen Regelrhythmus, in den Wechselstrommodus, wie wir ihn brauchen, muss es reingebracht werden.
Was Senta Pietschmann hier erzählt, kann man sich auch in Erklärvideos in dem Cube erläutern lassen. Zusätzlich gibt es ein interaktives Spiel zur Veranschaulichung. Ich selbst werde zum Einspeiseregler und muss mit meinen Füßen regeln, dass nicht zu viel Strom ins Netz fließt, aber auch, dass immer genügend Strom für alle Geräte vorhanden ist. Und in der Praxis hört sich das dann so an.
Ich glaube, du kannst auf jeden Fall Einspeiseregler werden.
Sehr gut.
Natürlich passiert das immer Unerwartetes.
Ah ja.
Deine Fähigkeiten als Einspeiseregler sind gefragt. Behalte den verbrauchenden Quartier im Blick. Reagiere schnell auf die Veränderung. Ziel ist es jetzt, das Netz stabil zu halten. Also jetzt wollen wir genau wissen, halt, es werden mehrere Fabriken eingeschaltet. Wir müssen mehr Energie reinpumpen. Gleichzeitig müssen wir mal wieder was rausmachen. Wir müssen aber auch gleichzeitig die Frequenz halten. Wir müssen jetzt alles beachten. Und dann kommen wir irgendwann zu etwas total Wichtigen. Jetzt brauchen wir viel Aufmerksamkeit. In der Mitte
alle Trittflächen.
Okay. Und einfach mal gucken, so, ich soll links, rechts. Links, rechts, wow. Und jetzt schon einmal nach hinten runter.
Ah, runter, runter.
Gar nicht so einfach das alles. Zum Glück funktioniert das mittlerweile automatisiert. Aber es soll veranschaulichen, welche Prozesse rund um ein Stromnetz so passieren.
Sehr schön.
Das Netz ist stabil. Heißt, aus der ganzen Energie, die wir jetzt gerade erstmal von dem Solar genommen haben, sind wir jetzt erstmal safe in der Trafostation in einer richtigen Frequenz netzkonform eingespeist.
Mhm. Und darum kümmert sich dieses Ding quasi, oder wie? Oder?
Also das sieht natürlich, also so ein Einspeiseregler, man sieht jetzt hier keinen, auch keine, glaube ich, keine Gleichstromregler, die sind wahrscheinlich alle im Keller bei uns. Die sieht man so gesehen nicht. Aber das ist genau die Arbeit, die natürlich irgendwo passiert, dass das erstmal eingespeist werden muss. Um den Besuchenden hier das zu erklären, wie funktioniert das in etwa, kann man sich das so in etwa vorstellen einfach. Ne?
Raus aus dem Cube geht es dann mit der Windenergie weiter. Vor dem All Electric Society Park, also quasi am Straßenrand, steht ein großer Baum. Der ist allerdings nicht kahl, wie man vielleicht im Frühjahr noch erwarten würde, sondern voll mit kleinen grünen Blättern. Die sind allerdings auch nicht echt, sondern aus Kunststoff. Die können nämlich ebenfalls Energie erzeugen.
Wir sind gerade sehr, sehr windstill, aber normalerweise würden die sich drehen. Und es ist eigentlich genau das Gleiche, wie wir das bei einem Windrad haben. Ne? Dadurch, dass wir die Windenergie nutzen, können wir auch hier wieder Strom ins Netz erzeugen.
Und in den gehen wir dann rein. Richtig, in eine echte Windgondel. Ich hatte mich von der Straße aus schon gefragt, was da für ein auf der Seite liegendes Ei ist. Jetzt weiß ich es. Das, was sonst in mehr als 100 Metern Höhe das Herz und den Maschinenraum eines Windrads bildet, ist hier im Park begehbar.
So kommt man eigentlich normalerweise in die Windgondel hoch. Ja? Also wenn hier die aufgebaut wird oder was gewartet wird, dann kommen die Monteure ja über diesen Weg hier hoch. Wir sind jetzt ein bisschen entspannter über eine Treppe hochgegangen. Aber so würde das Ganze aussehen, denn die würden genau hier ankommen.
Besonders groß ist es darin nicht, aber die Gondel soll ja auch zeigen, wie Windenergie unter realen Bedingungen entsteht.
Hier dreht sich alles um den Wind. Oder eigentlich andersherum. Hier dreht der Wind alles. Willkommen hier oben bei Windpower in der Gondel unserer Windenergieanlage. Mein Name ist Sunet und hier erfahrt ihr, was die Windkraft zur All Electric Society beiträgt. Also der Vision einer CO2-neutralen und nachhaltigen Welt, komplett auf Basis der erneuerbaren Energien. Genießt die luftige Höhe und schaut euch gerne die Videos an.
Dieses Video kann man in der Windgondel anschauen. Ansonsten sieht man aus kleinen Gucklöchern die Umgebung, aber auch das wäre normalerweise anders, denn dort in diesen Löchern sitzen eigentlich die meterlangen Flügel. Neben der klassischen Stromerzeugung geht es in dem Windrad aber auch noch um was anderes. Wie wirkt sich Extremwetter eigentlich auf so ein Windrad aus?
Blitz, Sturm, Eis, solche Riesengeräte, wenn da mal irgendwie richtig viel Schnee oder Eis drauf liegt und die trotzdem dann anfangen zu drehen, dann fliegen plötzlich die Eisschollen hier durch die Gegend. Das ist durchaus relativ gefährlich, genauso aber halt auch, was ist, wenn es richtig stürmisch ist und das Windrad viel zu viel drehen würde, was passiert also? Das haben wir also hier einmal dargestellt. Ihr habt verschiedene Szenarien, ich glaube, es ist schon selbsterklärend hier. Ja. Die Schneeflocke. Erklärt einmal, okay, es friert alles zu. Was passiert denn dann eigentlich mit dem Windrad? Haben wir kurz einmal so ein bisschen beschrieben, was passiert und welche Schäden können entstehen und wie können wir damit entgegenwirken. Wir von Phoenix Contact, wir haben dazu auch Produkte entwickelt, die so eine Eisschollenerkennung auf den Rotorblättern erkennt und weiß dann eben, hey, ich darf jetzt vielleicht nicht drehen, ich muss erst warten, bis das wieder abgetaut ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das erklären wir hier. Geht einmal um das Thema Eis, eben wenn es zu windig ist, was ist, wenn Blitz ist, weil hat man auch schon mal gehört, man sollte sich vielleicht bei Blitz und Donner nicht aufs Feld stehen und noch den Regenschirm in die Höhe halten. Komisch, diese Windräder sind ja extrem groß und stehen immer auf freier Fläche, da muss ja der Blitz einschlagen. Aber auch da hat Phoenix Contact Lösungen für, die wir hier einmal erklären, was da oben passiert.
Denn auch wenn das Wetter mal nicht mitspielt, muss ja Energie erzeugt werden. Und wenn das Windrad das gerade nicht übernehmen kann, sollte es zumindest nach dem Extremwetterereignis direkt wieder einsatzbereit sein. Überraschenderweise kann man übrigens ganz gut in der Gondel stehen, trotz fast 2 Meter Körpergröße. So viel Platz ist sonst aber nicht, sagt Bernd Tempe.
Dieses Windrad an sich steht für sich nicht alleine. Man hat hier sonst die Maschinen drin, das heißt den Generator und hier vorne ist das Getriebe. Und damit das Gehäuse an sich steht, das ist ein GFK-Kunststoff, haben wir ja so eine Stahlkonstruktion eingezogen, damit man auch die Möglichkeit, genau was wir jetzt machen, dass wir hier reingehen können. Denn sonst ist das hier so nicht begehbar und das Gehäuse dieser GFK-Konstrukt würde auch alleine so nicht für sich stehen. Da mussten wir also entsprechend konstruktiv nacharbeiten, weil eben, was ich eben sagte, der Generator hier nicht vorhanden ist und das Getriebe.
Und dann gehen wir wieder aus der Gondel raus. Und im ersten Moment frage ich mich, was kommt denn jetzt eigentlich noch?
Wir haben schon gesagt, Wasser gibt es glaube ich auch noch, ne? Aber ja, das genau. Ist ja sonst... Genau, Wind und Sonne, was einem so als erstes einfällt.
Ja, wahrscheinlich, wenn man denkt, okay, das ist auch beides irgendwie immer da, also zumindest verfügbar. Wir sagen es gerade selber, Sonne scheint jetzt gerade nicht. Aber genau, was passiert denn an solchen Momenten, wenn die Sonne mal nicht scheint oder sie scheint an irgendeinem Tag mal länger? Da können wir da vorne einmal hingehen. Und zwar, wir haben jetzt schon gesagt, wir wandeln die Energie, wir haben das eben über den Einspeiseregler gemacht, aber manchmal haben wir auch überschüssige Energie und da gibt es was total Schlaues, was man sicherlich auch kennt, Speicher, Batteriespeicher. Das ist also, was wir hier stehen haben, eine riesengroße Batterie, kann man so sagen.
Na klar, der ist mindestens genauso wichtig wie die Energieumwandlung selbst. Zu Hause geht das zwar vielleicht, dass Solarmodule dann den Strom erzeugen, wenn die Sonne gerade scheint und wenn es dann 7 Tage lang regnet, dann zieht man den Strom eben aus dem Netz. Aber genau dieses Netz muss ja immer versorgt werden können mit ausreichend Energie. Und wenn Phoenix Contact von Klimaneutralität spricht und von einer All-Electric Society, dann braucht es natürlich Speicher, um die klimaneutral produzierte Energie auch dann einsetzen zu können, wenn das Wetter nicht spielt. So wie an dem Tag, als wir im All-Electric Society Park unterwegs sind.
Hier haben wir einen Batteriespeicher, wo wir eben all diese Energie erstmal zwischenspeichern können und wenn sie wieder benötigt werden würde, kann man eben auf Batterien zugreifen. Ich glaube, das kennt auch jeder zu Hause. Die Fernbedienung funktioniert auch mit Batterie, aber die Batterie lade ich da meistens nicht mit der Sonne auf. Aber hier, also alles an regenerative Energie, die wir hier überschüssig produzieren, speichern wir hier zwischen.
da will man ja hinkommen, dass man sich auch mit erneuerbarer Energie bedienen kann, auch wenn gerade mal nicht der Wind weht oder die Sonne scheint. Also genau dazu brauchst du diese Batterie aber.
Genau, sonst speichert eben die Funktion, die Überschüsse auszugleichen. Das heißt also, dass ich die Überschüsse entnehmen kann, speichern. Und wenn mir Energie fehlt, kann ich die aus dem Speicher wieder entnehmen. Wir haben hier im AS-Park haben wir ungefähr 1,6 Megawattstunden Speicherleistung. Das würde also ausreichen, um 32 Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge mit ungefähr 50 Kilowattstunden zu laden.
Das ist ja schon mal ein bisschen was, aber natürlich nicht genug, um beispielsweise eine ganze Produktionshalle durch einen grauen und windarmen Tag zu bringen. Aber nochmal zurück zu dem Gedanken einer komplett elektrifizierten und gleichzeitig klimaneutralen Gesellschaft.
Ist das vielleicht auch die Zukunft, dass man zum Beispiel, wenn man irgendwo ein Windrad hat oder eine Solarfläche oder so, dass man dann in der Nähe auch so einen Speicher findet, um dann eben für, ich sag mal in Anführungsstrichen, schlechte Zeiten auch dann eben trotzdem noch Energie vorzuhalten, wenn man zum Beispiel Haushalte versorgen will oder so?
Ja, diese Konzepte gibt es und diese Überlegung auch, weil Windräder an sich sind nicht grundlastfähig. Das heißt, ich muss also, wenn ich viel Energie habe, viel Wind habe, muss ich überlegen, wie kann ich das zwischenspeichern. Da gibt es verschiedene Sachen. Es gibt einmal elektrische Speicher, es gibt thermische Speicher, um eben dann die Energie wieder zu nutzen zu können, wenn ich eine Schwachwindphase habe, dass ich dann die Energie aus dem Speicher nehme. Wir haben das jetzt hier mit elektrischen Speichern gemacht. Es würde aber auch die Lösung geben, das ist hier angedacht, in einen anderen Container zum Beispiel über einen Wasserstoffspeicher zu gehen. Ne? Oder über einen thermischen Speicher, dass ich sage, ich habe eine Wärmepumpe und erzeuge mit der Wärmepumpe entsprechend Wärme oder auch Kälte, kommen wir gleich noch zu, Kälte. Wir haben ja auch hier einen Eisspeicher im Park.
Der Eisspeicher. 100 Kubikmeter Wasser umfasst dieser riesige Energiespeicher, der im Erdreich des All Electric Society Parks errichtet worden ist. Dort wird auch Energie gespeichert in Form von Kälte und Wärme.
Die Wärmepumpen entnehmen aus dem Wasser die Wärme, die vorhanden ist. Das ist also die Quelle. Und dadurch kühlt sich natürlich das Wasser runter und irgendwann gibt es einen Gefrierpunkt und dann friert das Wasser. So, und wir machen das so, dass es im Winter die Quelle ist für das Beheizung der Gebäude. Und im Sommer, wenn die Heizperiode abgeschlossen ist, habe ich im Prinzip einen Eisblock. Und dieser Eisblock, der dann da vorhanden ist, wird im Sommer im umgekehrten Verfahren zur Kühlung des Gebäudes genommen. Okay. Da wird das ganze Verfahren umgekehrt und wir haben dann die Möglichkeit, die Energie, die dann in Form von Eis da gespeichert ist, sozusagen als Kühlung für die Gebäude, für die Technik hier, für die Cube zu nutzen.
Im Prinzip also eine große Wärmepumpe mit zusätzlichem Speicher, ein bisschen größer als das, was man von zu Hause kennt.
Zu Hause kennt man das, da entnehme ich die Wärme zum Beispiel aus der Luft. Das wäre dann Luft-Wasser-Wärmepumpe. Und hier entnehme ich die Wärme aus dem Eisspeicher mit dem Effekt, dass das jetzt runtergekühlt wird, das gefriert und, wie ich es eben schon sagte, habe ich dann diesen gefrorenen Eisblock im Sommer zur Kühlung zur Verfügung. Wichtig auch, es kommt immer die Frage, wenn Wasser doch gefriert, dehnt es sich doch aus. So, warum geht der nicht kaputt? Warum sprengt der Eisspeicher nicht auseinander? Das kann man hier ganz gut sehen. Ich habe im Prinzip mehrere Wärmetauscher, einen inneren und einen äußeren. Und der äußere Wärmetauscher sorgt dafür, dass ich also im Bereich des Randes von dem Tank immer eine Wasserschicht habe. So hat das Eis, was jetzt hier entsteht, die Möglichkeit, sich auszudehnen. Sonst, wenn das nicht so wäre, würde das Eis sozusagen diesen Betonblock kaputt sprengen.
Kann man dann, oder wofür wird das genutzt? Also ist das quasi hier zur Veranschaulichung oder wie kann man ungefähr beziffern, wie viel, weiß ich nicht, Gebäude oder wie viel man damit quasi über so einen Sommer oder versorgen kann?
Also die Anlage ist so ausgelegt von der Berechnung, dass ich die gesamte Heiz- und Kühlperiode Winter, also Sommer, über diese Anlage hier fahren kann. Okay. Also im optimalen Betrieb brauche ich keine zusätzliche Leistung von außen. Okay. Wir haben das Ganze nochmal aufgebaut bei uns im Gebäude 60. Da haben wir einen Eisspeicher, der hat ein Volumen von 1550 Kubikmeter Wasser. Gebäude 60 bei uns hat keinen Erdgasanschluss, hat keinen Anschluss an eine öffentliche oder bei uns interne Wärmeversorgung. So heißt, das gesamte Gebäude 60 bei uns wird über diesen Eisspeicher beheizt und im Sommer gekühlt.
Und jetzt wird's ganz verrückt, die Wärme wird nämlich nicht nur genutzt, um Gebäude zu heizen.
Im Winter, wer will denn hier die ganzen Wege schieben, vom Schnee befreien? Da nutzen wir auch die Wärme in den Wegen, damit wir hier gar nicht so viel Schnee schieben müssen. Das können wir alles, weil die Leitungen, das wärmt sich dann natürlich auch über die Sonnenenergie auf, liegen unter allen Gehwegen, haben wir eben auch noch Leitungen dort liegen, die wir nutzen können. Alles ganz effizient miteinander verdrahtet, kann man im wahrsten Sinne sagen.
Klar. Klingt furchtbar futuristisch für mich, aber eigentlich ist es ja nur die logische Konsequenz aus dem, was dort sowieso schon an Technik vorhanden ist.
Mit dem Gehwegen haben wir aus dem Grund gemacht, wir haben ja, wenn ihr seht, ringsherum eine Produktion. Und das ist eine Produktion, in der wird relativ viel Abwärme, das ist ein Spritzgießprozess, viel Abwärme erzeugt. So, und diese Abwärme wird normalerweise über Kühltürme nach draußen gebracht. Und jetzt haben wir gesagt, Mensch, warum bringen wir denn die Abwärme nach draußen? Lass uns doch nutzen. So, und zum einen können wir die Abwärme auch hier zur Beheizung des Parks nehmen. Also das heißt, die Systeme sind gekoppelt. Zum anderen haben wir auch die Möglichkeit, unter den Gehwegen, wenn wir hier mal schauen, so unter den Gehwegen, da liegen so Art, man kann das vergleichen wie so eine Fußbodenheizung zu Hause. Da liegen Heizschlangen und diese Gehwege sind auch dafür da, dass man die als Rückkühlung nehmen kann für die Abwärme aus der Produktion. Dass ich die nicht über einen Kühlturm, teilweise sind das Verdunstungskühltürme mit Wasser, über einen Kühlturm abführen muss, sondern ich habe eben die Möglichkeit, diese Abwärme, wie so ein großer Flächenkühler, über die Gehwege nach draußen zu bringen.
Vom hinteren Bereich des Parks bewegen wir uns dann weiter, am Speicher vorbei ins Zentrum. Dort steht ein großer Block, teilweise mit grünen Pflanzen an der Wand und teilweise mit Glasscheiben ausgestattet. Blickt man durch die hindurch, sieht man das Herz des All Electric Society Parks.
Das ist das Herz, hier kommt die Energie her. Also diese Trafostation ist bei uns eingebunden in das 30 kV Firmennetz. Also das ist eine Station, wenn man das jetzt so sieht, die ist also eingeschaltet, die ist also in Betrieb. Wir haben hier auf den roten Leitungen, die ihr da seht, da sind 30 kV, also 30.000 Volt drauf. Und dieser Transformator, das ist so der Haupttransformator, der versorgt den Park und auch den Ladepark.
Diese mit einem biologischen Öl betriebene Trafostation versorgt den All Electric Society Park mit Strom. Im kleinen Solarcube, in dem wir am Anfang unserer Reise durch den Park waren, kann man das genau nachvollziehen. Dort werden nämlich alle Energieströme von den Quellen, also von den Solarfeldern oder von den Windanlagen, in die Trafostation angezeigt. Genauso wird gezeigt, welcher Strom wieder rausfließt, also aus der Trafostation in die verschiedenen Cubes, um die mit Energie zu versorgen. Die Trafostation unterscheidet sich aber nicht nur im verwendeten Öl und in der Fassadengestaltung von den grauen Kästen, die wir sonst manchmal in der Landschaft stehen sehen.
Weitere Besonderheit bei dieser Trafostation ist, dass wir einen Carbonbeton haben. Carbonbeton bedeutet, wir haben in dem normalen Beton ist eine Stahlbewehrung. Und hier haben wir keine Stahlbewehrung, hier haben wir eine Carbonbewehrung. Dadurch kann der Beton, also die Wandstärke, reduziert werden. Es wird weniger Betonverbrauch, weniger Zementverbrauch, weniger CO2 produziert. Und die ganze Station wird an sich auch leichter, also vom Gewicht her.
Auch hier also ein Vorbild für die Allgemeinheit, wobei das Geld und die Kosten natürlich auch immer eine Rolle spielen. Dass der Park nicht nur seinen Nutzen zeigen soll, sondern die Technologien der Zukunft auch anschaulich, erlebbar und irgendwie auch schmackhaft machen soll, das zeigt auch ein kleines Projekt, das man zwischen dem Park und dem benachbarten Produktionsgebäude sieht.
An den Stahlseilen, da werden wir auch Hopfen dran pflanzen. Und Ziel ist einfach, dass wir da nicht normalen, also Zierhopfen nehmen, sondern wir nehmen Brauereihopfen, dass wir dann auch, braucht ungefähr 2 Jahre. Nach 2 Jahren die Möglichkeit haben, das machen wir mit einer Brauerei, hat sich dazu bekannt, dass sie uns unterstützen wird, da wollen wir ein Phönixbier brauen.
Ah ja, okay. Das heißt, da entsteht dann ja, das eigene Phönixbier, wenn es gut läuft.
Genau, da wächst zukünftig unser Hopfen auf jeden Fall dafür.
Vielleicht gibt es das dann irgendwann im Park zu trinken. Gegenüber von der Wand, an der Hopfen wachsen soll, steht neben einem weiteren Speicher noch das sogenannte Power Center. Der 4. gläserne Kasten, in dem man etwas über den Park lernt. Nachdem es erst um Sonnenenergie, dann um Wasser und dann um Energieumwandlung ging, ist hier, wie der Name schon verrät, die gesamte Energie im Park das Thema. Am interaktiven Spiel in dem Gebäude werde ich selbst zum Energiemanager, indem ich die verschiedenen Energiequellen so verwende und Energie speichere, dass kein CO2 produziert werden muss, weil mir erneuerbare Energie fehlt. Hier wird nochmal deutlich, es wird wohl mehrere verschiedene Energiequellen brauchen, damit in Zukunft tatsächlich eine 100%ige und verlässliche Versorgung für die breite Masse aus erneuerbaren Energien gewährleistet werden kann.
Und nur so wird es in Zukunft auch funktionieren, dass man alle Technologien im Verbund hat. Denn eine einzelne Technologie wird alleine nicht funktionieren. Und das zeigen wir hier auch anhand dieser Energiesäulen, wo wir sagen, wir haben Erzeuger, Verbraucher, dass die gesamte Technologie eben nur im Verbund funktioniert und nicht eine Lösung für sich alleine.
Trotzdem gibt es natürlich Technologien, die auch heute schon eine sehr, sehr große Rolle spielen. Windkraft und Sonnenenergie, sprich Solar. Darüber haben wir zu Beginn dieser Sendung schon gesprochen und dort bewegen wir uns jetzt auch nochmal hin. raus aus dem eigentlichen All-Electric Society Park, der mit seinen knapp 8000 Quadratmetern direkt am Schmuckenberger Weg und damit am Eingangstor Blombergs liegt. Wir gehen einmal über die Straße und bewegen uns ein bisschen weiter ins Phoenix Kontakt 4 im Gelände. Und hier stehen wir jetzt auf einem Parkplatz, der auch noch zum Park gehört, aber eben auf der anderen Straßenseite liegt. Auf diesem Parkplatz sind auch zwei gläserne Gebäude zu finden. Im ersten können Besucherinnen, Besucher und Mitarbeitende ihre Fahrräder abstellen. Und die Technik, die wird wieder mit Sonnenenergie betrieben.
Wenn man also mit dem Elektrofahrrad kommt, kann man eben dann hier seinen Akku laden, kann hier das Fahrrad anschließen, abschließen. Für den Besuch, glaube ich, hier im Park auch ganz interessant. Die Leute, die hier aus der Region kommen, also auch mit dem Elektrofahrrad möglich. Es sind kleine Schließfächer, wo man eben auch seine Sachen noch zusätzlich abschließen kann. Ist also auch nicht nur mit dem Auto die Möglichkeit, hier zu laden, sondern auch auf jeden Fall die Möglichkeit, sein Fahrrad wieder aufzuladen.
Stichwort Auto, die stehen auch dort. Elektroautos mit entsprechenden Ladesäulen, an denen auch Besucher oder Mitarbeitende ihr Auto aufladen können. Die Parkplätze sind überdacht, auf den Dächern sind die Solarflächen, die die Säulen mit Energie versorgen. Auch hier versorgt sich der Park quasi selbst.
Exakt, genau richtig. Da auf unseren Dächern von den, ich sag mal, es sieht ja aus wie ein Carport eigentlich, ne, ist das genauso geregelt, dass dort auch wieder die Solarflächen sind, wie auf allen anderen Cubes eben auch hier. Wir haben hier einmal noch ein zweites Batteriespeichersystem.
Wir haben hier den Ladepark und wir haben in diesem Cube, das wird die Technikzentrale für den Ladepark. Mhm. So, und die Idee, die wir hier zeigen wollen, ist, dass ich natürlich das Problem habe, wenn ich ganz viele Autos habe, brauche ich natürlich auch viel Ladestrom. Nicht jede Trafostation ist aber in der Lage, diesen Ladestrom und die Ladeleistung, die benötigt wird, sofort zu liefern. Deshalb haben wir hier noch einen Batteriespeicher eingebaut, der so eine Art Booster-Funktion hat. Oder zu Hause würde man vielleicht sagen, wie eine große Powerbank. Mhm. So könnte man sich das vorstellen. Und sollte jetzt durch die Autos, die hier stehen, mehr Ladestrom benötigt wird, als die Zuleitung, die Trafostation liefern kann, dann würde sich der Batteriespeicher zuschalten und würde die Differenz ausgleichen. Also wir haben also dann die Möglichkeit zu sagen, wir müssen die Ladung der Autos nicht runterregeln, das wäre auch machbar, sondern wir haben erst das Batteriespeichersystem, was dann nochmal zusätzliche Leistung entsprechend dann zur Verfügung stellen kann. Mhm. Gleichzeitig natürlich auch das im Gesamtkonzept wieder eingebunden, dass wenn wir zu viel Energie haben, zu viel PV-Strom oder zu viel Sonnenstrom, was wir haben, oder Windstrom, der natürlich auch wieder als Speicher fungieren kann.
Aber es wäre ja langweilig, wenn dort einfach nur Autos und Fahrräder mit Solarstrom geladen würden. Im dazugehörigen Cube, der auch noch Teil des Parks ist, kann ich selbst erleben, wie ein Auto in Zukunft vielleicht auch als Energiespeicher funktionieren könnte.
Auch hier vielleicht einmal kurz vorab. Hier haben wir nämlich diese große Ladesäule, über die wir gerade sprachen. Hier können wir super schnell ganz viel Energie mit tanken. Mit dieser hier, mit dieser kleinen hier, das dauert ein bisschen länger. So wie ich das vielleicht aktuell zu Hause habe, so kenne ich das vielleicht aktuell von der Autobahnraststätte. Da stehen diese Riesenteile. Also hier lade ich ganz schnell mit der DC-Technologie, hier laufe ich mit der AC-Technologie. Und lassen wir die Geschichte einfach mal beginnen, wie ich jetzt hier Strom laden möchte. Und wir haben ja hier unser schickes Auto stehen und das Auto will beladen werden. Lade doch das Elektroauto mal und wir können einfach schon direkt zum Spiel gehen. Du möchtest mit deinen Freunden in den Harz fahren, ist doch ganz klar, ne?
Ja.
Und ihr wollt dort wandern. So, 150 Kilometer ungefähr von hier. Für 300 Kilometer sollte ein Auto also bestens vollständig geladen werden. Oder geladen sein. Daher können wir auch jetzt schon, über die Wallbacks bei dir zu Hause, wir laden also mal das Auto. Schließt dein Auto an die Wallbox an. Genau, haben wir jetzt gemacht, ne? Genau, so. Und wir laden, wir laden, wir laden, wir laden. Müsste das nicht eigentlich jetzt so laufen?
Ja,
tut es?
Es dauert, weil
tut
das
es. Ah ja, okay, weil wir jetzt
dauert etwas länger.
Wir sehen halt nur, wie viel Kilometern wir erst sind. Ne? Was haben wir eben gesagt? Wir sollten 300 Kilometer. Ne?
Ja.
In einer Stunde holst du deine Freunde ab. Ne? Jetzt am besten fährst du zur DC-Ladezeuge zum Supermarkt.
Okay. Also das ist nicht die Garantie.
Ja,
genau.
Ich wollte gerade sagen, das ist das Spiel. Sonst werden die Leute gerne, oder du bist auch hier gerne.
Ja. Du gehst wieder so. Also fährst zum Supermarkt. Ne? Du gehst halt eben nämlich noch schnell einkaufen dafür. Und in der Zeit kannst du dein Auto dann nochmal laden dort. So, du steckst es rein und du siehst, jetzt geht es also richtig los, ne? Perfekt. Und wir sind jetzt schon, guck mal, wir haben gesagt, wir brauchen rund 300 Kilometer, ne? Und du siehst auch, das Auto ist jetzt sogar vollständig geladen.
Und dann fahre ich aber eben nicht in den Harz, sondern ich versorge den Haushalt nachts mit Strom aus meinem Auto. Je nachdem, ob gerade die Waschmaschine, der Fernseher oder auch noch der Staubsauger eingeschaltet ist, verbrauche ich eben mehr oder weniger Strom. Das wird mir auf einer Tafel angezeigt. Und dementsprechend hält der Akku des Autos länger oder ist eben in wenigen Stunden schon leer. Auf meiner Reise durch den All Electric Society Park ist das schon die letzte Station. Abschließend habe ich aber noch ein paar Fragen an Senta Pietschmann. Was kann dem normalen Bürger denn beispielsweise durch diesen Elektroauto-Cube gezeigt werden?
Wir müssen zunächst alles elektrifizieren, dann müssen wir es miteinander vernetzen und dann auch noch im besten Fall automatisieren. Also ganz einfach angenommen, ich brauche erstmal vielleicht eine Stromversorgung, um einen bestimmten Sektor neu zu elektrifizieren. Den möchte ich dann mit einem anderen Sektor vielleicht auch verkoppeln. Dazu müssen Daten untereinander ausgetauscht werden. Da stellen wir wiederum Geräte für her und im besten Fall nutzt man hinterher noch eine Steuerung und sagt, hey, wie wir das vielleicht bei dem Solartracker sehen, der dreht sich mit der Sonne. Wir messen ja nicht, wo die Sonne jetzt ihren Weg nimmt, sondern diese Daten nehmen wir natürlich auch aus einer Cloud, dass wir die Wetterdaten nutzen. Die schicken wir unserer Steuerung oder die Steuerung zieht sich die einfach aus einer Cloud und dadurch kann eben der Stand der Sonne natürlich immer mit weiterlaufen.
Klar ist natürlich trotzdem, die Technologien, die hier gezeigt werden, muss man sich auch erstmal leisten können. Aber Fakt ist auch, für Industrieunternehmen zahlt sich die Investition in selbst erzeugbare, erneuerbare Energie langfristig wahrscheinlich eher aus, irgendwann auch auf dem Festgeldkonto. Und auch Privatpersonen können diese Technik, natürlich nicht in ganz so großem Ausmaß, nutzen.
Unser Zielbild bei Phoenix Contact ist es eben, die All Electric Society greifbar zu machen. Dazu heißt es eben, dass Energie vollkommen aus regenerativen Quellen genutzt wird, also dass diese Energie genutzt wird. Und da wollten wir einfach von Phoenix Contact aus verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie kann das funktionieren. Das kann durch Solar funktionieren, aber kennen wir Solar eigentlich nur vom Dach? Nein, wir können das vielleicht auch mal im Boden nutzen. Wir können das auch in der Fassade nutzen. Es gibt also diverse Möglichkeiten, die Energie regenerativ erstmal erzeugt zu gewinnen. Und da haben wir gesagt, wir haben zwar die Komponenten, das Ganze auszuwerten, wir haben das ganze Monitoring dahinter, aber wir sind ja jetzt nicht Anbieter von einem Solarfeld oder einem Solarpanel. Und wie das Ganze miteinander funktioniert, das wollen wir einfach im Park darstellen und dann eben einmal natürlich der Öffentlichkeit auch zeigen, aber natürlich auch unseren Kunden oder möglichen potenziellen nächsten Kunden zu zeigen, hey, vielleicht hast du auch eine super gute Idee, vielleicht möchtest du selber auch einen Ladepark mal betreiben, was brauchst du eigentlich alles dazu, ne?
Der All Electric Society Park auf dem Blomberger Firmengelände hat derzeit etwa 25 Millionen Euro gekostet. Fertig ist er aber noch lange nicht.
Ich habe jetzt, wie gesagt, auch eben die beiden Cubes neu entdeckt. Und so ist es genauso wie in dem Pavillon, in dem wir gestartet sind. Da sind ab heute Umbaumaßnahmen, weil wir schon wieder gesagt haben, wir haben schon wieder was Aktuelleres, was wir zeigen können. Und daher ist er nie wirklich fertig, der Park. Er wird immer weiterentwickelt, damit wir der Öffentlichkeit und den Kunden immer noch weiter einfach die All Electric Society erklären können.
Denn er soll ja auch zeigen, welche Technologien heute schon die Versorgung mit erneuerbaren Energien ermöglichen und was zukünftig noch möglich sein könnte. Denn Dinge wie der Eisspeicher als Quelle für die Wärmepumpe sind für viele vielleicht eine Möglichkeit, von der sie vorher noch nichts gehört haben. Da der Park sich selbst versorgt und somit keine Energiekosten produziert, wird auch immer wieder budgetfrei, das reinvestiert wird, sagt mir Senta Pietschmann.
Und wir investieren quasi alles Geld, was wir quasi aktuell sparen dadurch, was wir an Energie woanders hätten sonst benötigt, sparen wir dafür, um wieder neue Investitionen hier zugänglich zu machen, um wieder weitere Themenfelder zu erarbeiten. In Zukunft wollen wir auch noch zeigen, wie kann ich ein Gebäude effizient betreiben? Wie kann ich dort das Licht steuern? Wie kann ich die Heizung regeln? Was für Möglichkeiten habe ich dort? Und genau dieses gesparte Geld versuchen wir natürlich in neue Applikationen hier einzusetzen. Aber sonst ist das vollkommen richtig. Der Park kann sich komplett autark finanzieren, indem er regenerativ genutzte Energien einfach nur nutzt.
In seiner Art ist der Park mit seinen insgesamt 19 Kilometern an Kabeln einzigartig. Vielleicht entsteht irgendwann mal an einem weiteren Phoenix-Contact-Standort in einem anderen Land auf der Welt ein ähnliches Projekt. Wer weiß. Was denkt denn Phoenix-Contact-Geschäftsführer Frank Stürenberg, wenn er morgens an dem Park oder an dem riesigen Solartracker vor dem Firmengelände vorbeifährt?
Wir sind eine Industrie, die steht im Zentrum dieser wichtigen Veränderung, dieser energetischen Transformation, die eine wichtige Grundlage dafür ist, dass es uns gelingt, eine nachhaltige Welt zu schaffen. Also gehen wir davon aus, dass wir auch in der Zukunft viele Menschen brauchen, die an diesen Lösungen, an diesen Technologien mitarbeiten. Jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, aber also ich kenne nicht zu viele Menschen, die, die vielleicht 14 oder 15 Jahre alt sind, die sich Gedanken darüber machen, was sie denn beruflich tun wollen und die zu der Schlussfolgerung kommen, die Steuerung für eine Windkraftanlage zu machen. Das wird mein Lebensziel. Ja, da, davon gibt es wenige. Viele wollen alles Mögliche werden, Profisportler oder Mediengestalter, aber das ist eben nicht so naheliegend, weil man es auch nicht kennt. Wir brauchen es aber. Also müssen wir attraktive Szenen und Szenarien schaffen, wo sich Leute erstmals damit beschäftigen, um dann zu sagen, hey, vielleicht ist das doch gar nicht so verkehrt. Das Produkt, an dem ich dann arbeiten würde oder mit dem ich arbeite, sieht vielleicht unspektakulär aus, ist nur ein kleiner grauer Kasten. Aber ich weiß, dass dieser kleine graue Kasten dazu beiträgt, dass mehr erneuerbare Energie erzeugt werden kann, die wir dringend brauchen, um diese ja, fossil energiefreie Welt zu schaffen.
Frank Stürenberg habe ich auch nochmal gefragt, was Phoenix Contact oder vielleicht sogar die Gesellschaft von so einem Projekt denn hat. Für ihn hat das ganz viel mit einem, wie er sagt, kryptischen Wort zu tun.
Und dieses kryptische Wort ist Sektorenkopplung. Darunter können sich außer eingefleischten Technikern viele Leute gar nichts vorstellen. Es ist aber eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass es uns wirklich gelingt, diese große Energiewende, die wir schaffen müssen, um in den nächsten 2, maximal 3 Jahrzehnten eine möglichst dekarbonisierte, also CO2-freie Industrie, Infrastruktur, Gebäudewelt, Verkehrswelt zu haben, ist diese Sektorkopplung elementar wichtig. Ich darf nicht mehr länger nur die Optimierung in einzelnen Silos versuchen. Ich optimiere nur den Verkehrssektor, ich optimiere nur den Gebäudesektor, sondern ich muss die Verknüpfung von Verkehr und Gebäude, wie sie vielleicht durch eine Wallbox in der Garage stattfindet, diese Verknüpfung muss ich optimieren. Und je größer der Maßstab ist, wenn es nicht mehr mein Einfamilienhaus ist, sondern wenn es eine ganze Stadt ist, ein ganzes Land ist, wenn es Europa ist, je größer dieser Maßstab ist, umso komplexer werden diese Fragestellungen. Und es ist schwer, das zu erläutern. Also war unsere Idee mit dieser Fläche, es sichtbar zu machen. Und zwar einfach, verständlich, öffentlich zugänglich. Jeder kann da rein und sich mal ein Bild davon machen, was es bedeutet, dass wir die Abwärme einer Ladesäule für Autos dafür nutzen, um das danebenstehende Besuchergebäude zu beheizen. Ja, das sind diese Sektorkopplungen, die es braucht. Und das ist dort einfach nachvollziehbar und das Ganze so aufbereitet, dass es keine Qual ist, da durchzugehen, so will ich es mal sagen. Ja, also ganz bewusst als Park angelegt, auch architektonisch schön gemacht, mit ein paar spektakulären Elementen einer Photovoltaikanlage, die aussieht wie ein Weltraumteleskop oder eine Windkraftanlage, die wie ein Baum aufgestellt ist, um bewusst Menschen heranzuziehen. Ja, zu sagen, das interessiert mich, da gehe ich mal rein. Und sich dann automatisch damit zu beschäftigen, was eben diese Sektorenkopplung ist, was es bedeutet, überschüssige elektrische Energie beispielsweise in thermischer Energie zu speichern. Also aus überschüssigem Strom wird Eis in dem Fall. Und dieses Eis speichert die Energie, bis ich das Eis wieder zurückwandle in Wasser. Und dieser Übergang setzt eine Menge Energie frei, die ich dann wieder nutzen kann an anderer Stelle im Werksgelände oder auf dem Park.
Und so kann sich jeder Mensch, egal ob Kunde, Interessierter, Teilnehmer eines Ausflugs oder was auch immer, jeden Tag den All Electric Society Park auf dem Blomberger Werksgelände von Phoenix Contact angucken. Von 7 bis 21 Uhr sind die Cubes, also die Häuschen, in denen man alles über Strom, Wasser, Wind, Energiespeicherung und Transformation erfährt, geöffnet. Damit auch möglichst viele Menschen Begeisterung für die Technik entwickeln können, bietet Phoenix Contact den Besuch des Parks kostenlos an. Und wer weiß, vielleicht haben wir in 20 Jahren auch kleine Eisspeicher im Garten oder eine Grundstückseinfahrt, auf der begehbare Solarplatten verlegt sind.
Das war's mit dem Radioaktiv-Streifzug Technologien der Zukunft der All Electric Society Park in Blomberg. Für die Interviews und Aufzeichnungen sowie den Schnitt ist Maximilian Wilsmann verantwortlich. Die gesamte Reportage können Sie jederzeit auch online nachhören auf unserer Internetseite radio-aktiv.de.